This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 5. November 2008. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Wie meistens haben wir euch auch heute einen Studiogast mitgebracht. Unser Studiogast ist heute der Teammanager des SV Waldhof, Kenan Kocak. Hallo Kenan.
Hallo.
Und wir hoffen, wir verbringen eine interessante Stunde mit den Kindern zusammen. Wir haben einiges an Fragen vorbereitet. Ihr habt schon vorab einiges an Fragen gestellt. Natürlich könnt ihr wie immer auch live hier im Studio anrufen und eure Fragen stellen, dann direkt an den Kindern. Und zwar ist da die Nummer 0621 für Mannheim 339308 01, 0621 für Mannheim 339308 01. Kenan, kannst du dich vielleicht den Zuhörern, sind nicht alles Waldhof-Fans wahrscheinlich, die zuhören, kurz vorstellen? Wie bist du zum Fußball gekommen? Wie bist du zum SV Waldhof gekommen? ja, du warst selbst Fußballer, bist jetzt Teammanager. Vielleicht sagst du gerade kurz was zu deiner Person.
Ja, also zum Fußball bin ich gekommen, seitdem ich mich selber kenne. Ja, ich habe schon mit einem runden Ding zu tun. Ich war in der Jugend bei Phoenix Mannheim bis zur C-Jugend. Dann hat mich damals der Ex-Profi Michael Schuster, ja, er hat angerufen bei mir, worüber ich mich, ich an den Tag kann ich mich auch genau, punktgenau erinnern, ja. Da kam ein Anruf vom Waldhof, war ein Traum für mich, ja. Und dann bin ich natürlich aufs Angebot sofort eingegangen und dann bin in der C-Jugend zu Waldhof gewechselt, habe bei Waldhof Mannheim schöne Jahre gehabt in der Jugend, habe es dann auch gepackt und habe in der B-Jugend schon mit der ersten Mannschaft mittrainiert, habe da auch schon meinen Vorvertrag unterschrieben gehabt. Allerdings hat mich dann damals in der A-Jugend beim Spiel eine Verletzung ein bisschen zurückgeworfen. Somit hatte ich auch dann die kommenden Jahre bei Waldhof Mannheim eigentlich schwer, auch nochmal im Profifußball, in den Fußball in den Fuß zu fassen.
Gut, du bist erst 27 Jahre, sage ich mal, für einen Fußballer jetzt noch nicht so alt. Du bist dennoch kein aktiver Fußballer mehr. Vielleicht auch in der Freizeit, das weiß ich nicht. Kannst du uns kurz sagen, was ein Teammanager beim SV Waldhof macht? Wie sieht so dein Tagesablauf aus? Was sind deine Aufgaben?
Ja gut, also mein Tagesablauf sieht, wie gesagt, ich morgens haben wir vom Training mit dem Trainer ein Gespräch. Da sprechen wir über alles Mögliche, was auch intim alles ist und was so läuft, was man besser machen kann. Dann haben wir verschiedene Auswärtsfahrten, da muss man vieles organisieren. Dann haben wir Beobachtungen, wen lassen wir beobachten, welche Spieler lassen wir beobachten, weil man muss ja jetzt auch frühzeitig auch schon damit anfangen zu arbeiten, an der Zukunft schon Spieler zu beobachten. Ja. Also das ist schon durchweg eine sehr, sehr viele zeitaufwendige Arbeit.
Ja, ich bin auch noch da, ganz nebenbei, hallo. Ivo hat mich an den Rand gedrängt. Ich würde auch ganz gerne die Frage ein bisschen weiter vertiefen. Wie macht ihr das, die Spieler beobachten? Habt ihr da so ein Scouting-Team oder fährst du da auf dem Dorf rum? Und wie muss man sich das vorstellen?
Ja, teilweise fahre ich selber, was natürlich nie an die Öffentlichkeit drankommt, aber der Trainer und unser Co-Trainer Andreas Klaus, wir drei sprechen uns da immer wieder ab und fahren dann immer zu Spielen, Spielbeobachtungen, eventuell auch Spieler, egal wo, hier in Nordrhein-Westfalen, egal wo, wir tun jeden Spieler, wo uns auffällt, auf jeden Fall beobachten.
Das stelle ich mir dann so vor, bestenfalls, dass ihr so eine Art Liste habt, wo ihr Spieler habt, die auf irgendwie in euer Anforderungsprofil passen und danach richtet man sich dann oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wissen Sie, als ein Teammanager muss man immer offene Ohren für alles haben. Ja. Man muss die Augen öffnen, man muss wissen, wo was abgeht, man muss wissen, wer ist dabei, von wem kann was werden. Ja, heutzutage muss man ganz schnell zuschnappen, um die Besten zu kriegen, günstig vor allem, ja, weil wir sind ja auch nicht mit Rosen gebettelt, wir müssen um jeden Cent kämpfen, deswegen müssen wir einfach mehr arbeiten wie die anderen, müssen wir schlauer sein wie die anderen, müssen wir mehr durch die Gegend reisen wie die anderen. Nur so haben wir auch die Chance, eben diese Talente, wo nicht so entdeckt worden sind, auch für uns zu gewinnen.
Seid ihr so auch an den Marco Rummenigge gekommen?
Naja, an den Marco Rummenigge, das war eher ein Transfer, an unserem Präsidenten rübergetragen und über unseren Präsidenten lief eher die Verpflichtung von Marco Rummenigge.
Soweit zu dem Spieler.
Aber dazu, also Marco Rummenigge, alles schön und gut, aber wir haben uns natürlich auch über Marco Rummenigge intensiv informiert, weil allein der Name Rummenigge, das war für mich nicht so wichtig, ja. Für mich war die Qualität von dem Spieler Marco Rummenigge wichtig, kann er uns weiterbringen und da eben haben wir uns richtig informiert über den Spieler und letztendlich hat dann der Trainer und auch meine Person die Entscheidung auch getroffen, aber man muss da die Arbeit vom Präsidenten auch wirklich anerkennen.
Das heißt, in dem Fall hat bei jedem Transfer der Trainer das letzte Wort oder wird auch mal ein Spieler verpflichtet, den der Trainer eigentlich nicht so gerne hätte, aber der Präsi oder der Teammanager ihn für fähig hält?
Also das letzte Wort hat grundsätzlich mal das Präsidium, weil letztendlich ist auch das Präsidium, wo den Spieler bezahlen muss. Das letzte Wort hat das Präsidium. Aber ansonsten über einen Spieler Empfehlungen, die werden natürlich an uns herangetragen und da tun wir diese Profile eben mit dem Trainer zusammen durchgehen. Und danach setzen wir uns mit dem Spieler nochmal gegebenenfalls zum Kaffee oder zu irgendetwas zusammen, um den Charakter von dem Spieler auch zu erfahren, weil für uns, sag mal, für die sportliche Leitung, sprich Konrad, Kotschak und Klaus, dass wir da auch für uns ist Charakter auch genauso wichtig wie das Talent, was der Spieler hat.
Hat Marco Rummenigge die Erwartungen erfüllt, die an ihn gestellt wurden?
Ja, also Marco Rummenigge spielt bisher eine solide Runde. Na klar, gibt es noch ein paar Sachen, die er verbessern muss, die er verbessern kann. Aber wenn er die schon hätte, wäre er auch nicht bei uns.
Eindeutige Antwort.
Ja, ich hatte vorhin zu schnell zu viele Fragen auf einmal gestellt. Die Frage ist ein bisschen untergegangen. Blau-Schwarz SHW hatte die gestellt. Dass du mit 27 deine aktive Fußballerkarriere schon beendet hast. Welche Gründe hatte das?
Ja, welche Gründe hatte das? Es war eigentlich vor der Runde, da war eigentlich sowas gar nicht in Planung. Ich war bei Waldhof Mannheim aktiv, ich wollte diese Runde nochmal angreifen als Fußballer. Ich habe auch einen speziellen Trainer für mich gehabt. Ich wollte da körperlich meinen Rückstand wieder nachholen, wollte eigentlich wieder fußballerisch wieder angreifen. Aber dann kam eines Tages der Anruf von unserem Präsidenten, der mich von der ganzen Situation informiert hat und aufgrund der Beziehungen, aufgrund auch vom Vertrauen von mir gegenüber unserem Präsidenten auch, habe ich mir auch 2 bis 3 Tage das Ding da überlegt und habe dann auch mich dafür entschieden, Fußball ein bisschen an die Seite zu legen und jetzt auch ein bisschen in einer verantwortlichen Position den SV Waldhof Mannheim zu unterstützen. Und bei dieser Sache ist allgemein, finde ich, das Alter. Na klar, Erfahrungen gehören dazu, ja, aber ich denke, ich habe so viel Negatives im Fußball erlebt, über die ich mich damals natürlich sehr geärgert habe, aber jetzt im Nachhinein halt als Teammanager, als sportlicher Leiter bei Waldhof Mannheim bereue ich es nicht mal gar nicht so, weil ich habe, wenn mir ein Berater anruft, ich weiß schon, um was es bei dem geht.
Darf man mal erfahren, was ist da zum Beispiel so was Negatives, was man als Spieler erfährt?
Ja, als Spieler zum Beispiel, die Berater ist ein Problem für sich, die ganzen Berater, muss man sagen, heutzutage rennt ja jeder rum und meint, der wäre der Berater und müsste den Spieler zu uns vermitteln und Provision kriegen, und Provision ist eben auch eine Sache finanziell, ja, das ist an diese Sachen, ja, und da wird auch viel Politik getrieben, da kennt der Berater den Spieler, der Spieler kennt den Berater, der eine Berater kennt den anderen Berater wieder gut, und dann wird man wieder so, man versucht immer über irgendwelche andere Schienen in die sportliche reinzukommen und da ist bei uns aber, da habe ich und Alex Konrad eine klare Linie. Da wird also, solange wir hier was zu sagen haben, wird es auch keinem Berater das gelingen, sich da in sportliche Dinge bei uns da reinzumischen.
Und für dich persönlich, negative Erfahrungen als Spieler, was hast du da so erfahren?
Ja, einige Entscheidungen in meiner Laufbahn sind ja unglücklich gefallen, weil ich hatte eben vielleicht auch falsche Freunde um mich, vielleicht hatte ich auch die falschen Berater, ja, weil ich wollte immer den dritten Schritt vor dem zweiten, vor dem ersten und immer wieder, lieber hätte man die Karriere lieber peu à peu, Step by Step mit Struktur aufbauen sollen, ja. Dann wäre es mit Sicherheit sinnvoller für mich. Aber nein, ich wollte nach einem Bundesligaspiel wieder in die erste Bundesliga, ja, und anstatt mal zu sagen, okay, jetzt behaupte ich mal noch ein bisschen in der Liga, jetzt bleib mal da, und was willst du dort zum Beispiel und solche Sachen halt.
Und das alles hat dann zu dem Entschluss geführt, du hast jetzt keine Lust mehr in Österreich zu spielen, auch nicht mehr von einem Stadion ins andere durchgereicht zu werden für ein halbes Jahr, ein Jahr lang, und deshalb hast du gesagt, du willst dich jetzt lieber als Teammanager bewähren.
Ja, wir sind die Fußballbranche, die sieht zwar von draußen schön aus, ist mittlerweile auch zum Geschäft geworden, ja, das ist ein Business mittlerweile, ja, da spielen Millionen eine Rolle, ja, das ist Wahnsinn, aber wenn man drin ist in dem Fußballgeschäft, dann sieht man auch, dass Fußballgeschäfte eigentlich nicht so ist, wie es von draußen aussieht. Man muss sehr hart sein, man muss sehr stark sein, weil ansonsten geht man da unter, weil die Branche ist einfach verlogen, jeder denkt an sich, das ist nur die ganz Starken, ja, und die ganz Seriösen überleben.
Gut, dann würde
ich. Und ich habe zum Beispiel an diesen Verlogenen zum Beispiel, ja, daran gelitten. Mir wurde viel erzählt, Kenan das. Und da vertraut man halt einfach auch seinem eigenen Berater, sage ich mal, ja. Aber und dann macht man auch weniger, ja, jetzt nur die Berater, aber auch der Mensch selbst macht dann auch weniger, weil er denkt, ja, ich habe eh den besten Berater und ich brauche nicht mehr so viel zu machen, der findet schon irgendwas für mich, ja. Und so macht man die Erfahrung, ja. Und so habe ich auch gelernt, dass man im Fußball, egal im Marketing, Management, Spieler, man muss Geschäftsführer, man muss Tag für Tag einfach dafür arbeiten. Anders geht es im Fußball nicht.
Gut, das ist vielleicht eine ganz gute Frage, die der skeptische SVW dargestellt hat. In dem Zusammenhang, wie definiert sich eigentlich die Aufgabe eines Teammanagers und warum glaubst du, dafür besonders geeignet zu sein? Also mal ganz konkret, was ist denn dann deine tägliche Arbeit?
Ja gut, ich bin halt dafür zuständig, dass das vor allem mal in der Truppe gewisse Disziplin herrscht, dass das gewisse Ordnung in der Truppe herrscht, weil die Spieler müssen einfach ihren Pflichten bewusst sein, ja. Sie sind nicht irgendwo bei einem Dorfclub oder so, ja. Die sind irgendwo bei SV Waldhof Mannheim unter Vertrag. Und Waldhof Mannheim ist nicht irgendein Borussia Banana. Sie sollen einfach die Pflichten bewusst sein, ja, und auch so danach leben und auch danach so sein. Und dazu gehören auch natürlich die ganzen Fahrten zu organisieren, mit dem Trainer täglich einen Austausch, ja, dass man, was kann man machen, was ist vorgefallen, gibt es da irgendwie disziplinarische Maßnahmen, die man in Wege leiten muss, gibt es da irgendetwas, was von der Mannschaft an Präsidium weitergeleitet werden muss, gibt es eine Beschwerde vom Präsidium an die Mannschaft, halt das Bindeglied zwischen Präsidium und der Mannschaft. Bindeglied zwischen dem Trainer und Präsidium, einfach auch das Bindeglied zwischen all den Beratern, die wohl am Tag 50 Mal anrufen, und dem Trainer. Und also das ist eine, und auch natürlich schon jetzt auch anfangen, am Zukunft vom Verein zu basteln.
Das hört sich so ein bisschen an, als ob es die Mannschaft wirklich nötig hat, dass es so eine Art Wachhund gibt, der immer aufpasst, dass sie jetzt nicht bis 3 Uhr morgens im Tiffany hängen.
Ja, wissen Sie, ich war selber Fußballer, ich weiß, wie es ist, und ich sage Ihnen, die Mannschaft braucht so einen.
Okay. Klare Antwort. Ja, ihr verpasst hier übrigens.
Wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt nicht in der Kabine den großen Max raushänge oder gar den sturen Hund mache. Ja. Ich bin nach wie vor derselbe Kenan und selber der kollegiale Kenan, der freundliche Kenan. Ja. Höflich, aber konsequent, sage ich mal. Also, solange alles im Rahmen ist, alles gut. Aber wenn ich etwas sehe, was zum SV Waldhof Mannheim schadet, dann ist mir egal, ob ich ihn 15 Jahre kenne, ob ich ihn 8 Monate kenne, dann reagiere ich.
Das hören wir gerne.
Ja, das hören wir wirklich sehr gerne.
Weil ihr hier nichts verpassen sollt, gebe ich euch gleich noch einen Spielstand durch in der Regionalliga Süd, in der wir auch spielen, hatten nämlich heute Abend in Wiesbaden 2 bei Greuther Fürth 2-0 gewonnen. Unser Gegner vom letzten Sonntag.
Wie ist denn das jetzt hier so, ohne dass ich es mitgekriegt habe, rausgekriegt?
Ja, man hat so seinen Draht.
Wir bauen die Gegner auch auf, natürlich, ne?
Ja, das ist der Kommentar, der dazu passt, ja. Ja, da sind wir eigentlich gerade mal mittendrin. Du warst natürlich beim Spiel dabei. Was gibt es zum Spiel zu sagen, von deiner Sicht? Gegen wen, meine ich?
Ich wäre natürlich jetzt gerne hier gehockt und hätte wieder 6-0 gewonnen, wie in Großbadorf da, ja. Aber wir haben eigentlich in der ersten Halbzeit das Spiel eigentlich in unserer Kontrolle gehabt. Ja, wir haben das Spiel eigentlich gehabt. Natürlich muss der Kai Hertling das 1-0 machen, der Milinović muss zweimal das 1-0 machen. Ja. Wenn wir die Chancen reinmachen, dann gehen wir 1-0 in Führung oder 2-0 in Führung, dann erleben wir wieder vielleicht schon ein Spektakel wieder in Wien. Ja. Aber so ist nicht passiert. Was ist passiert? Du kriegst das 0-1 aus dem Fehler wieder von uns. Ja. Wir hatten den Ball, machen Zuspielfehler und die Ordnung stimmt nicht und der Kati schiebt ihn schön in die lange Ecke rein und 0-1. Was ärgerlich ist halt, dass die Mannschaft dann nach dem 0-1 nicht das nötige Aufbäumen gezeigt hat, um das Spiel nochmal umzudrehen, ja, dass die Truppe einfach sich so gehen lassen hat. Aber das haben wir intern angesprochen und geregelt, denke ich. Da wünschen wir einfach, dass man hingeht und sagt, oh, jetzt 0-1, ja, jetzt Ärmel hochkrempeln, jetzt erst recht, ja, jetzt erst recht, die provozieren jetzt erst recht. Und so unbedingt diese Siegeswillen, ja, der muss vorhanden sein.
Genau, so sehe ich das auch. Mir hat auch ein bisschen das Feuer gefehlt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Jetzt ganz kurz noch zum Spiel. Vor dem Spiel hatte sich Thomas Ulloff versucht, warm zu laufen. Das ging scheinbar nicht, dass er spielt. Wie sieht es bei ihm gesundheitlich aus? Und dann hat sich ja René Schwall kurz vor Schluss irgendwie verletzt, ohne Einwirkung des Gegners. Was hat er und wie sieht es bei ihm aus?
Ja, Thomas Oliver hat einen Tag vom Spiel im Training Oberschenkel Beschwerden bekommen. Wir hatten erst gedacht, das ist vielleicht eine Zerrung oder gar ein Faserriss, ja. Aber nach dem Ultraschall haben wir gesehen, dass es vielleicht eine Reizung ist. Wir wissen nicht, woran das liegt, woher die Reizung kommt, ja. Die medizinische Betreuung, unser Physiotherapeut Markus Zeyer und unser ganzen Doktor Philipp Wolf und Dr. Rützger, die sind gerade dabei, oder die arbeiten intensiv, um den Olle wieder heranzubringen, weil er ist ein sehr wertvoller Spieler für uns. Der René Schwall hat sich bei der einen Aktion ist er ausgerutscht, ist mit dem rechten Fuß, an seinen rechten Fuß, ja, mit den Stollen, so dass er mit dem linken Fuß sich da eine kleine Risswunde hat, ja. Aber ist auch kein Problem, er hat schon wieder trainiert und der René beißt auch auf die Zähne, wenn es sein muss.
Kommen wir auf Olof zurück, da gibt es doch einige Sachen zu klären. Der Steffen würde gerne wissen, wie kritisch du die Tatsache siehst, dass das Kreativspiel eigentlich nur von Olof abhängig ist. Das heißt, es steht und fällt damit, ob Olof aufläuft und dann auch noch, ob er einen guten oder einen schlechten Tag hat. Siehst du das überhaupt so?
Ja, also der Olof ist mit Sicherheit ein sehr wichtiger Spieler für uns, weil er nicht nur vom Kreativen, weil er auch als Typ unheimlich sehr wichtig für die Mannschaft ist. Er bringt immer gute Stimmung mit rein in die Truppe, er bringt eine gewisse Ordnung mit rein, ist vom Typ her ein Leader-Typ, ja, und sowas fehlt uns auch ab und zu auf dem Platz, ja. Aber generell finde ich, dass ein Spiel von einer Mannschaft nicht an einer Person festhängen sollte, ja. Generell sollte Offensiv- und Defensivspiel, genauso wie wenn man sagt, die Verteidigung fängt schon vorne beim Stürmer an, genauso sollte man auch sagen, dass die Kreativabteilung schon hinten bei den Innenverteidigern anfängt, ja. Das fängt nämlich schon mit der Spieleröffnung aus an, das fängt mit dem Dreieckspiel auf an, das fängt mit dem Spiel ohne Ball an, ja, da muss sich jeder von den Spielern, wo spielt, hinterfragen und jeder irgendwo seine Kreativität mit ins Spiel reinbringen, weil nur so hat man auch heutzutage im Fußball eine richtige Chance. Und wenn man natürlich solche kreativen Spieler wie Thomas Oliver hat, ist das ein Bonus von einer Mannschaft und diesen Bonus wollen wir natürlich auch die ganze Runde nutzen.
Okay, aber er ist ja der, wenn ich so sagen darf, der Einzige, der wirklich diese 10 spielt bei uns?
Ja, wir haben mit Giovanni Speranza einen Nummer 10, wo spielen kann, wo mit Sicherheit die Qualität auch dazu hat. Wir haben mit Fisnik Miftaria einen Spieler, der wo die 10 spielen kann. Also im zentralen Bereich sind wir durchaus sehr, sehr gut besetzt.
Okay.
Natürlich kann man sich unterschiedlicher Meinung sein, ist der andere besser oder der oder dies und jenes, aber Fakt ist, dass wir im zentralen Bereich eigentlich ganz gut besetzt sind, aber bloß es hilft auch nicht, wenn wir gut besetzt sind und nicht die Leistung abrufen.
Du hast vorhin gesagt, das Spiel fängt im Prinzip schon von hinten an, auch mit der mit den Stürmern, die mitverteidigen.
Also nicht das Spiel, also das kreative Spiel.
Okay. Was dem Steffen hier so ein bisschen auf die Nerven geht, und ich muss sagen, es geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, allerdings will ich jetzt da meinen Fußball-Sachverstand nicht so weit ins Mittelpunkt rücken, aber trotzdem, es fällt mir irgendwie auf, dass das Spiel ohne Ball doch manchmal ein bisschen zäh ist, wenn überhaupt nicht so richtig vorhanden. Das heißt, ich habe in letzter Zeit immer so ein bisschen das Gefühl, dass es wieder so nach dem Motto ist, der, wo den Ball hat, das ist eigentlich die ärmste Sau, weil sich die Mitspieler nicht so richtig anbieten. Und wenn ich jetzt an das Spiel Heidenheim denke, da habe ich immer das Gefühl, da laufen eigentlich 2 oder 3 Leute mehr von denen auf dem Platz rum, weil die immer zu zweit, zu dritt auf den Ballführenden gehen und trotzdem sind immer noch Leute außenrum anspielbar. Und bei uns habe ich das Gefühl, eigentlich spielt in unserer Mannschaft ganz schön oft so einen richtigen Standfußball. Siehst du das so ähnlich?
Ja, jetzt hast du aber die 2 Spiele ausgesucht, wo wir verloren haben, ne? In Heidenheim und in Wien, ne?
Man muss dazu sagen, wir haben jetzt einmal überzeugt, und zwar richtig überzeugt, in Groß-Bardorf. Ja. Ansonsten haben wir ja nicht wirklich einen Gegner klar dominiert. Zumindest wenn ich versuche, mal meine blau-schwarze Brille abzuziehen und die Dinge objektiv zu sehen. Das heißt, wir spielen schon teilweise einen sehr soliden und auch guten Fußball, aber wir... Ja, es fehlt an einigen Stellen, wie du vorhin gesagt hast, die hat ein bisschen gegen Wien Wiesbaden da was gefehlt an der Einstellung. Ich habe auch manchmal das Gefühl, da gibt es Einwurf für uns und dann dauert es wieder sehr, sehr lange, bis mal sich jemand anbietet irgendwie für den Einwurf. So, also die, ja.
Also ihr vermisst das Spiel ohne Ball, ne?
Ja.
Gut, dann sage ich dem Trainer, dass wir ab morgen in den Wald gehen, ja? Dass wir...
Ja, das sagt die Kekse auch immer.
Also,
ja, das heißt, du siehst es also nicht so. Du hast das
ihr habt da vollkommen teilweise schon recht, dass das Spiel ohne Ball gegen Wien Wiesbaden, vor allem in der zweiten Halbzeit teilweise, natürlich sehr, sehr bedürftig war. Ja. Das sehe ich genauso wie ihr. Und Fußball ist eben so, wenn man nicht läuft, wenn man nicht laufen tut, wenn man nicht kämpfen tut, wenn man nicht rackern tut, da kann man noch so talentiert sein, wie man ist, dann holt man eben nicht. Ich sage immer wieder, man kann mal einen schlechten Tag haben. Ein Fußballer kann mal einen Fehlpass spielen, ein Fußballer kann mal auch einen Ball ins Ausschießen, ein Fußballer kann mal auch das Tor verfehlen. Ist überhaupt kein Thema, ist Tagesform. Aber was ein Fußballer auf jeden Fall machen muss, und da gebe ich euch auch wieder recht, dass ein Fußballer von der ersten Minute an bis zur 90. Minute an laufen tut. Ja? Das ist das Mindeste, was man von einem bezahlten Profifußballer erwarten sollte. Und Spiel ohne Ball, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit allgemein. Nach Niederlagen fallen mir natürlich jetzt auch die Argumente sehr schwer, weil nach Siegen ist immer wieder leichter, da auch eher hier zu sitzen. Ja. Aber Spiel ohne Ball, das generelle Spiel in der zweiten Halbzeit muss mit Ball, ohne Ball muss besser werden.
Gut, geht ja alles ziemlich flott. Nettes Gespräch. Wenn wir schon so bei den einzelnen Mannschaftsteilen sind, dann möchte Black Balu ganz gerne wissen, warum wir offensichtlich keinen Stürmer haben, der zu Kai Hertling passt. Oder wie ist es sonst zu verstehen, dass bei uns im Mittelfeld, bis auf das Spiel in Großbadorf als hängende Spitze, dass er sich bei uns im Mittelfeld aufreibt als hängende Spitze? Siehst du das auch so?
Ja, der Black Balu hat es natürlich gut erkannt, dass wir momentan im 4-2-3-1-System spielen. Das heißt, wir spielen mit einer Viererkette, zwei Sechser davor und drei Mittelfeldspieler. Wobei die Mittelfeldspieler eigentlich nur offensiven Posten einnehmen sollen, ja, und haben dann vorne drin einen Stürmer. Ich lese immer wieder oder ich höre immer wieder, welcher Stürmer passt am besten zu Kai Hertling. Ich bin da der Meinung, dass es wichtig ist, dass jeder einzelne Stürmer sich das Maximum von sich rausholt. Ja? Dass jeder einzelne Spieler dem Trainer zeigt, so, wir passen zusammen. XY ist egal, welcher Name. Ja? Und dass der Kai Hertling momentan bis heute auch noch nicht die Leistung bringt, die wir von ihm erhoffen, ist auch klar. Mhm. Genauso geht es auch für die anderen Spieler. Aber wir müssen alle an einem Strang ziehen. Und ich habe immer wieder gesagt, auch im Sommer schon, dass wir eigentlich einen großen, kopfballstarken Stürmer brauchen. Aber wenn uns die finanziellen Mittel nicht gegeben sind, dass wir einen Stürmer holen können, der zum Kai Hertling passen tut, ja, dann haben wir eben keinen. Dann müssen wir eben versuchen, durch Spielsystem, durch unser eigenes Spiel, das Beste daraus rauszuholen. Und ich denke, das gelingt dem Trainer bis dato ganz gut. Aber na klar, hätte ich gern noch jetzt einen großen Stürmer, schnellen, kopfballstarken, der wo einen Ball halten kann, der wo mit dem Rücken zum Gegner sehr gut ist, der wo blendend zum Kai Hertling passt, weil dann würde Kai auch mit Sicherheit das eine Tor mehr oder weniger machen.
Aber liegt es denn nicht auch daran, dass der Kai Hertling, ich nehme jetzt wieder das WN Wiesbaden-Spiel, weil das jetzt gerade 3 Tage her ist, wenn der sich in einem Raum 30, 40 Meter vorm Tor bewegt und sich da selbst immer die Bälle holt, irgendwie dann kann er ja vorne gar nicht knipsen. Das heißt, so hatte ich die Frage von Black Balu auch verstanden, ist er nicht vom Trainer auch als hängende Spitze verschenkt?
Ja gut, hängende Spitze ist kein Mittelfeldspieler. Also das heißt, der Kai braucht auch nicht immer ins zentrale Mittelfeld zu kommen und die Bälle zu fordern. Ja. Er sollte eigentlich eher hängende Spitz sein, indem er von hinten in die Löcher, in die Abwehr von Wien reinstoßen tut. Ja. Aber gegen Wien Wiesbaden war das Problem, dass unser Mittelfeld allgemein nicht so gut gearbeitet hat, dass wir viele Fehlpässe hatten in der zweiten Halbzeit, sage ich ja. Und dann sieht man halt so aus, dann will der Kai auch sehr viel, dann kommt der und will den Ball haben. Also er ist manchmal auch zu sehr übermotiviert. Aber wie gesagt, über die Taktik und das Vier und warum man so spielt, ist allein die Sache vom Trainer und Da bin ich auch keiner, der wo dann zum Trainer hingeht und sagt, Trainer, wir müssen so spielen. Ich mische mich dann halt in die Sache von ihm rein. Das ist allein die Entscheidung vom Trainer.
Ja, das ist selbstverständlich klar. Das akzeptieren wir auch so. Ich habe das auch extra nochmal betont, dass ich eigentlich nicht so derjenige bin, der jetzt da seinen Fußballsachverstand in den Mittelpunkt stellen will. Es ist einfach so, dass es uns interessiert, warum ist das so? Und jetzt haben wir mal jemanden da, der davon eine Ahnung hat. Und wir werden den Trainer natürlich selber noch fragen, ist klar. Chuck Norris ist der erste Trainer, der zweimal bei uns aufläuft, oder? Ivo, hatten wir schon ein Trainer zweimal hier. Ich würde ganz gerne noch.
Und vor allem, wenn ich dazu noch was sagen kann. Es ist ja, viel.
Jederzeit.
Ja, viel wird ja nur ein Stürmer gesagt, ja. Ich habe ja gerade eben gesagt, für mich ist das Kollektive wichtig. Ja. Für mich muss eine Fußballmannschaft, muss der rechte Verteidiger, der ist dann halt für mich ein rechter Verteidiger, muss nur rechts hinten stehen bleiben. Der linke Verteidiger, nur linke Verteidigung muss links hinten bleiben. Ja. In der Viererkette-Spiel, ja, da habe ich mir auch so viele Sachen jetzt auch angeguckt. Ja, und ich informiere mich auch immer. Ich war auch einen Tag bei Ralf Rangnick, habe mir das auch mal angeschaut. Ja. Also im Prinzip, da müssen einfach jeder Einzelne von uns im Spiel in die Offensive was mittragen, ja. Das heißt, wir müssen im Kollektiven, im Block agieren, ja. Das heißt, der rechte Außenverteidiger und linke Außenverteidiger müssen Ballbesitz eben für uns zum rechten Mittelfeldspieler und linken Mittelfeldspieler werden. Und die rechten und linken Mittelfeldspieler müssen noch mehr Tück nach vorne schieben, ja. So, dass wir als Block mehr in die Offensive reinkommen, ja.
Das hört sich dann schon so ähnlich an, wie Hoffenheim auch spielt, oder?
Ja, Hoffenheim spielt, die spielen nicht 4-2-3-1, die Hoffenheimer spielen mit drei Stürmern, ja, die tun die Räume sehr eng machen, haben dann natürlich davor auch noch ein 3er Mittelfeld, ja, die spielen ja 4-4-3-3.
Okay, Black Balou würde ganz gerne noch wissen, in dem Zusammenhang, welcher Stürmertyp zu Hertling denn besser passen würde, ein quirliger Schneller wie Burcio oder eine Kante wie bringt der Reule? Wie Reule, also?
Also zum Reule möchte ich auch nochmal einiges sagen. Also
Reule. Das trifft sich gut.
Mir wird ja auch immer wieder vorgeworfen, ich hätte den Reule nicht gehalten oder etc. Aber wo ich dieses Amt übernommen hatte, ja, da war der Reule im Prinzip schon weg, weil damals die Verhandlungen mit Lamm gescheitert sind, ja. Und anschließend habe ich nochmal dem Reule ein Angebot unterbreitet und glauben Sie mir, das Angebot, was ich dem Reule unterbreitet habe, ist nicht viel schlechter, was er letztes Jahr bei uns hier verdient hat, für Oberliga-Verhältnisse. Und es war Mods Hammergeld. Für Oberliga-Verhältnisse, ich betone es, für Oberliga-Verhältnisse. Dann hat er sich aber entschieden, nach Nöttingen zu wechseln und dann war die Sache einfach gegessen. Also wir haben nochmal wieder versucht, den Reule zu halten, aber letztendlich war es seine Entscheidung, nach Nöttingen zu gehen. Und wenn man uns vorwirft, wir hätten ihm nicht gut Geld genug angeboten, das stimmt auch nicht, weil wir sind, wie gesagt, er hätte nur minimal weniger verdient, als es das eine Jahr bei uns in der Oberliga war. Und welcher Stürmer passt besser zum Kai Hertling? Natürlich ist es immer ein also ich bevorzuge immer, dass man vorne drin einen Center-Stürmer hat und nebendran einen Quirligen hat, ja. Ohne jetzt dabei Namen zu nennen. Es könnte auch ein Burgio passen, es könnte auch ein Milunovic passen in die Form. Wichtig ist, dass der wo spielt, einfach seine Leistung abruft. Weil ich denke, wir sind individuell so stark. Wir sind so stark individuell, dass wir, wenn wir jeder von uns die Leistung abruft, dass wir jeden Gegner in der Regionalliga schlagen können.
Das hören wir auch gerne. Er fragt auch noch, ob wir diesbezüglich in der Winterpause aufrüsten könnten. Haben wir denn Geld zum Aufrüsten?
Nein.
Eindeutige Antwort.
Also Geld haben wir natürlich nicht, aber wir hoffen natürlich, Kontakt zur Spitzengruppe zu halten. Und unser Präsident ist so ein fleißiger Mann, der Tag und Nacht für den Verein da ist, ja. Ich denke, wenn wir Kontakt zur Spitzengruppe haben, dann denke ich schon, dass es mir gelingen wird, den Präsidenten dann auch nochmal zu überreden oder sagen wir mal den Vorstand, Sparer, Schall und Null, zu überreden, dass wir da nochmal in der Hinsicht nochmal aktiv werden, weil wir die Chance haben, eben halt dieses Jahr den Durchmarsch in die dritte Liga zu machen.
So, mein Kopfhörer streikt.
Ja, ich würde sagen, wir können dem Kindern eh mal eine Verschnaufpause spielen, ein Stück Musik und sind dann gleich wieder für euch da. Ihr könnt natürlich nach wie vor anrufen und dem Kindern selbst eure Fragen
türkische
stellen.
Türkische Musik oder?
Naja, leider nicht. Irgendwie. Ich hab leider keine.
Nein, ich habe nichts dabei. Ich hör keine türkische Musik.
Ah, okay. Also ihr könnt nach wie vor anrufen, dem Kindern eure Fragen stellen. 0621 für Mannheim 33939801 und wir spielen jetzt keine türkische Musik. Bis gleich.
This is a radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.
So, ihr hört nach wie vor Doppelpass live on air im Bermuda-Funk mit Studiogast Kenan Kocak. Dash, du wolltest eine Frage zu unserer Abwehr stellen.
Genau. wenn hier die Musik läuft, dann geht das Gespräch rege weiter. Nachdem wir jetzt schon alle Mannschaftsteile im Prinzip mal angeleuchtet haben, würde ich ganz gerne mal auf die Abwehr zu sprechen kommen. Für mich persönlich letztes Jahr das Prunkstück, mit die wenigsten Tore zugelassen in der Oberliga und dieses Jahr eher mal milde ausgedrückt nicht so richtig sattelfest. Woran liegt's?
Also genauso wie bei der Kreativen, wo das Spiel von hinten anfängt, fängt die Defensive auch natürlich vorne an. Das gilt auch für unsere Abwehrspieler, ja. Das liegt wieder am Kollektiven, denke ich, ja. Aber man muss auch eins nicht vergessen, das war letzte Oberliga. Es ist schon ein Unterschied, wenn ich gegen was weiß ich spiele, ja. Und in der Regionalliga sind es mal eben halt gute Fußballer, gute Stürmer, ja, die den einen oder anderen Patzer, die in der Oberliga vielleicht nicht zum Tor geführt hätte, eben in der Regionalliga zum Tor bringt, ja. Und damit muss man es auch achten. Ja, weil die Truppe Arbeit hat dran und wir haben auch mit Örim einen Spieler, einen Langzeitverletzten, der jetzt dran ist, ja, und haben wir auch wieder eine Waffe in der Hand, ja. Also ein Konkurrenzkampf belebt das Geschäft und die besseren zwei, die sollen halt spielen.
Okay, das war eine eindeutige Ansage. Was mich noch ein bisschen interessiert, du sagst jetzt, in der Regionalliga ist nicht Fußball auch ein bisschen besser. Auf der anderen Seite ist es so richtig aufgerüstet haben wir eigentlich nicht. Und trotzdem spielen wir jetzt auch unter den ersten, sag ich mal, fünf ganz grob mit. Das heißt, so viel besser können die anderen Mannschaften eigentlich auch nicht kicken.
Ja gut, es ist, was heißt so gut? Ich meine, wir müssen nur immer an uns denken. Ich bin immer der Meinung, dass wir, wenn wir aufs Platz gehen, wir sollen nicht so viel an den Gegner denken. Was macht der Gegner? Der ist und jenes. Wir müssen unsere eigene Philosophie entwickeln im Verein, auf dem Platz, außerhalb des Platzes, im Jugendbereich. Und wir müssen, egal, unabhängig von allem drum und dran, unsere eigene Philosophie durchsetzen. Ja. Ob jetzt Regionalliga 15 starke Mannschaften, ob sie 15 schwache Mannschaften drin sind, ist wurscht. Wir wollen uns einfach unsere eigene Philosophie durchsetzen. Ja. Spielphilosophie, Struktur, alles drum und dran und diese Philosophie trete ich für mich persönlich. Ich gucke nicht nach dem anderen oder was macht der, was macht dies. Ich versuche meine eigene Philosophie im Leben, im Fußball, außerhalb des Fußball, alles selber durchzuziehen, wie ich es mir vorstelle.
Wie sieht die aus?
Ja, meinst du jetzt auf Waldorf bezogen?
Auf Waldorf
bezogen. Also der Waldorf muss in Zukunft, da wir auch nicht mit Geld bestückt sind, wie wir es haben wollen, ja, muss der Verein, wir haben mit Michael Schüssler und mit Stefan Groß, behaupte ich, bundesweit Top-Leute in unserem Jugendbereich, wo man auch natürlich den Horst Kilian und Bernd Grossmann und die Hans-Jürgen Pohl, wo man die ganzen Leute auch mit erwähnen sollte, ja, weil die auch sehr viel für unseren Jugendbereich tun. Ansonsten haben wir mit Walter Prat einen U23-Trainer, haben mit Alex Konrad und mit Andy Klaus zwei Trainer, Alex Konrad einen fachlich kompetenten Cheftrainer. Also ich will damit sagen, wir sind sportlich, fachlich gesehen sehr gut bestückt. Ja. Wir müssen uns vor keinem Mannschaft verstecken. Da haben wir genug kompetente Leute drin, die jahrelang im Profifußball tätig waren, die vom Profifußball kommen, ja, mit denen ich auch einen sehr guten, engen Kontakt pflege, also mit denen ich mir auch nicht abscheue, mal was nachzufragen, ja, und dieses Wert sollten wir einfach schätzen im Verein, ja, weil der Verein sollte wissen, dass in den vergangenen Jahren der Verein nur durch externe Leute kaputt gemacht worden sind. Wenn wir 1,5 Millionen Schulden haben, das ist ein Teil auch von externen Leuten, die wir heute mehr oder weniger mit dem Verein gar nichts zu tun haben. Ja? Ich bin ein Mannheimer, der Walter Prat ist ein Mannheimer, der Schüssler ist ein Mannheimer, Groß ist ein Mannheimer, unser Präsident Dr. Nöll ist ein Mannheimer. Wir sind alle ein Mannheimer irgendwo. Ja? Wir sind hier, wir leben in der Stadt. Wir können uns nicht erlauben, dass mit Waldhof Mannheim irgendwie missgebaut wird. Das können wir uns gar nicht leisten.
Ah, oh, das hören wir so gerne. Ja.
Und deswegen muss der Verein in Zukunft mehr verstärkt auf die kompetenten Leute setzen und versuchen, von diesen Leuten zu profitieren. Das heißt, nicht nur sagen, Jugend, 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 wir müssen es auch zeigen. So wie in dem Fall Nico Jülich. Ja. Nico Jülich kannte bis vor einem halben Jahr keiner. Ja. Den haben wir auf Initiative von Herrn Schüssler und von mir, haben wir den einfach hochgezogen und der Trainer, Cheftrainer hat ihm einen Feinschliff gegeben, ja. Jetzt können wir sagen, wir haben einen aktuellen A-Jugendspieler, wo wir im Regionalliga spielen tut, ja. Und so peu à peu müssen wir einfach unsere Jugend verstärkt noch mehr mit einbinden. Wobei man auch sagen muss, dass in der Region wir, dass das TSG Hoffenheim in Jugend auch in der höchsten Liga spielt, dass das Kaiserslautern da ist, so leid es mir auch tut, ja, dass das KSC da ist, dass das VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, dass eben die Gefahr laufen wird, dass eben halt unsere guten Jungs von diesen Bundesliga-Clubs geholt werden. Und genau deswegen müssen wir uns dagegen wehren. Das geht nur, wenn wir als Trainer die fachlich kompetenten Leute haben. Weil ob es die anderen Vereine haben, das bezweifle ich. Geld haben sie womöglich, ja. Aber kompetente Leute, da stelle ich mal ein großes Fragezeichen.
Okay, du bist sehr nah wahrscheinlich auch in der zweiten Mannschaft dran. Wie siehst du irgendwie die Qualität unserer zweiten Mannschaft an? Wie viele Leute willst du da sagen? Musst jetzt keine Namen nennen, darfst natürlich auch Namen nennen, als wirkliche Option an, mal in die erste reinzuschnuppern, vielleicht auch irgendwann in der ersten Mannschaft zu spielen bei uns.
Ja gut, bei der zweiten Mannschaft haben wir natürlich mit Walter Prate, das ist ja allen von euch bekannt, haben wir einen guten Trainer, der wo mit wenig Leuten, da sind teilweise 12 bis 13 Jungs im Training, ja, die kriegen ja auch pro Spiel vom Alex Konrad auch 3 bis 4, vielleicht auch mal 5, vielleicht auch mal 2 oder 3 richtige Unterstützung, so dass wir uns erhoffen, den geplanten Aufstieg zu schaffen, ja, und wenn wir es nicht schaffen, dann ist auch keiner böse, weil wir wissen um die Schwierigkeit dieses Jahr, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, traue ich momentan keinem von denen zu, den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen.
Gut, wir haben noch ein paar Fragen.
Wobei natürlich Fußball auch eine Entwicklungssache ist, ja. Heute kann ich so sagen, ich gehe auch natürlich von den letzten 2 Spielen aus, die ich gesehen habe, ja. Wenn ich morgen wieder bei der zweiten oder am Wochenende bei der zweiten bin, da fällt mir einer auf. Also der Trainer und ich, wir sind nach wie vor sehr, sehr nah dran, Spieler oder interessiert daran, einen Spieler von der zweiten auch in die erste Mannschaft zu gewinnen. Aber es wird schwer. Okay.
Immer wieder ein Thema ist die klar defensive Ausrichtung unseres Trainers. Ich will dich jetzt gar nicht so ganz arg damit löchern, weil wir wollen den Trainer tatsächlich selber fragen und ihn bitten, uns seine Spielphilosophie näher zu bringen. Wie findest du das? Ist der Trainer sehr defensiv ausgerichtet? Und wenn ja, bist du dann derjenige, der ab und zu mal sagt, könnte man das mal noch einen Stürmer mehr einwechseln und nicht in einer schwierigen Situation Stürmer für einen Stürmer wechseln?
Ich finde es wirklich merkwürdig, dass das nach so einer Niederlage, ja, dass die Stimmung so sich.
Nein, das ist wirklich völlig falsch ausgedrückt. Also ich kann dir sagen, ich habe mal jemanden sehr Kompetentes hier gefragt, also einen sehr kompetenten Mann, und gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Stürmer? Und da hat der Mann gesagt, warum soll ich noch einen Stürmer kaufen? Unser Trainer. Okay, ist schon okay.
Nein.
Ja, unser Trainer ist eh ein Defensivfanatiker, der sitzt da nie auf der Bank.
Also ich kann nicht behaupten, dass das Alex Konrad, ich rede ja mit ihm viel über Fußball, dass Alex Konrad ist für mich kein Defensivfanatiker, in keinster Weise, ja. Genau mit dieser Taktik haben wir vor einer Woche 6-0 in Großbadorf gewonnen, mit der gleichen Taktik, ja. Das war das Spiel, das System war genau dasselbe. Und mit dieser genau dieselben Taktik haben wir auch davor die ganzen Siegesserien gehabt, ja.
Thomas Olof gespielt.
Ja, genau. Das meine ich ja. Da muss halt eben jeder Spieler das Maximum von sich rausholen. Ansonsten werden wir gegen jeden Gegner in der Regionalliga schwer haben, so wie wir es gesehen haben gegen Wien Wiesbaden. Ich wette mit euch, wenn wir 10 Mal gegen Wien Wiesbaden spielen, da gewinnen wir 9 Mal.
Ja. Hoffentlich hört da keiner zu.
Es ist mir egal, ob da einer zuhört oder nicht zuhört. Ich sage meine Meinung und so denke ich.
Okay, der Game Kappler, der würde ganz gerne wissen, der ist ein bisschen unzufrieden mit der Öffentlichkeitswerbung in seiner Region. Und zwar, wo kommt der her? Aus dem Rhein-Sinsheim-Mosbach. Und ja, muss ich gucken. Er sagt eben, dass da keine Werbung mehr für den SV Waldhof gemacht wird und findet es ziemlich schade. Ist das dein Aufgabenfeld und wenn ja oder auch wenn nicht, wie siehst du das? Hat der Verein die Öffentlichkeitsarbeit im ländlichen Umfeld außen abgeschrieben?
Nee, das ist auch eine Kostenfrage, ne? Also allein Plakate zu drucken und aufzuhängen, das kostet ja alles Geld. Das ist ja nicht alles so, die macht ja keiner für einen Nullinger, ja? Aber generell haben wir dafür den Christian Sollisch, Abteilung im Marketing, der ist dafür zuständig mit Orga, mit Jens Buschbacher im Büro, ja. Und ich denke, die machen einfach eine gute Arbeit. Natürlich braucht alles noch seine Zeit, aber die Leute in der Geschäftsstelle um Andreas Leib rum, um Jens Buschbacher, um Christian Sollisch, die leisten da gute Arbeit, ja. Und glaubt mir, das sind keine Leute oben in der Geschäftsstelle, die einfach pennen und die von keine Ahnung haben. Im Gegenteil, es sind Leute, die wirklich das Beste für den Club haben wollen, ja. Na klar, genauso wie ich, ist jeder daran interessiert, sich selber weiter zu entwickeln und das noch mehr für den Verein reinzuholen, wie es ist, ja. Aber wir alle gemeinsam müssen an der Öffentlichkeitsarbeit zusammenpacken. Ihr als Fans, wir als Verantwortliche, nur gemeinsam können wir, wenn wir an einem Strang ziehen, können wir wieder den SV Waldhofmann dorthin bringen, wo wir den gerne haben wollen.
Okay, wir geben unser Bestes.
Wobei ich natürlich auch ein Riesenkompliment an unsere Fans aussprechen möchte für die bisherige grandiose Unterstützung, ne? Sowohl bei Heimspielen als auch bei Auswärtsspielen. Also wie in Wiesbaden, da war ich vorm Stadion, wo die manchmal noch gar nicht beim Warmmachen da war, habe ich gedacht, hey Kenan, du Idiot, was machst du denn da so rum? Am liebsten würdest du lieber die Stollen anziehen, die 14er Stollen und rausgehen und Stutzen hoch, Ärmel hochkrempeln und selber spielen, ja? bei diesen Fans, ne? Also das muss ich auch noch erwähnen und wirklich Hut ab.
Wilmar Santos hat hier einige Fragen gestellt, die wahrscheinlich auch nicht direkt dein direktes Arbeitsfeld betreffen. Möchte trotzdem gern wissen, vielleicht kannst du zu dem einen oder anderen ein Wort sagen, wie der Stand der Dinge bezüglich einiger Problembaustellen ist. Da fragt er zum ersten Mal nach dem Herrn Lamm.
Herr Lamm, wir haben uns mit Herrn Lamm außergerichtlich geeinigt. Die Sache ist vom Tisch. Ich persönlich habe dem Lamm auch viel zu verdanken, weil ich habe auch bei ihm sozusagen das Crashkurs ein bisschen gemacht, bei ihm im Büro, ja, weil ich war mit ihm sehr viel damals, wo er noch hier war, unterwegs und habe da ein bisschen in das Leben außerhalb vom Platz ein bisschen da Einblick erhalten, ja, und also die Sache mit Lamm ist Gott sei Dank außergerichtlich geeinigt und die Sache ist vom Tisch.
Okay, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich vermute, ich habe ihn sogar im Stadion gesehen am Sonntag irgendwie, ist ein bisschen weit.
Ja, er war, ich habe es auch gehört, er war auch im Stadion und genau wie jeder Gast ist er auch, kann auch der Herr Lamm durch die Spiele von Waldhof Mannheim angucken.
Okay, dann möchte er weiter wissen, wie es denn mit der fehlenden Geld aus dem Daimler-Zuschuss zum Stadionumbau aussieht.
Dazu ist, glaube ich, der Dr. Null der richtige Ansprechpartner. Da, okay. Da bin ich einfach in der Hinsicht überfragt, weil ich war nicht vom ersten Tag an in der Sache mit drin.
Okay, das heißt, vermutlich muss die nächsten beiden dann auch gar nicht stellen, was aber
also wahrscheinlich... Suche nach einem Großsponsor. Das okay. Ist, ja. Da fliegen wir nächste Woche nach Dubai. Spaß.
Ja, doch, mach doch mal.
Spaß beiseite. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einem Großsponsor, aber ich sage nach wie vor, wir dürfen uns von externen Leuten nicht so viel erhoffen. Wir müssen selber die internen Waldhof-Leute, sei es Dr. Nöll, Herr Schall, Herr Spargerer, meine Wenigkeit und das ganze Geschäftsstelle Andreas Leib, der super Arbeit leistet, ja, wir sind da gefragt und wir sind auf der Suche nach gewissen Sponsoren. Wie gesagt, von externen Leuten, da muss man immer ein bisschen mit Vorsicht da. Weil da kommt einer, legt da Flossblind Ohren und sagt, ich kenne da jemanden, ich hab da einen, ich hab dies und jenes und tralala. Und nach Tagen haben wir immer noch nichts. Deswegen, man muss da auch immer vorsichtig sein, was die Suche nach einem Großsponsor anbelangt.
Okay. Dürfte jetzt eher deinen Bereich betreffen. Wie sieht's denn mit Dennis Weiland aus? Steht er noch bei uns auf der Gehaltsliste und wie gedenkt man da zu verfahren? Wie ist die Situation?
Dennis Weiland steht leider bei uns auf der Gehaltsliste. Aber Dennis Weiland habe ich gestern mitgeteilt, dass er ab sofort bei der zweiten Mannschaft zu trainieren hat. Und er hatte ja damals im Sommer, weil es eben selber nochmal mitgeteilt hat, da hat er per Anwalt uns es mitgeteilt, dass es nicht geht. Da kam ein Anwaltschreiben hin und her. Und jetzt haben wir auch andere Anwälte eingeschaltet mit Andreas Leib gemeinsam und haben uns mal richtig erkundigt, wie die Sachlage ist, ja. Und da warten wir mal einfach ab, wie die Sache aussieht. Und wir hoffen, dass wir Dennis Weiland von unserer Gehaltsliste streichen können. Was natürlich sehr, sehr schwierig sein wird.
Weil wie lange hat er den Vertrag?
Er hat noch dieses Jahr plus Optionen, also wenn wir aufsteigen, hat er noch nächstes Jahr auch noch einen Vertrag.
Okay. Und dass er wieder in die erste Mannschaft zurückkommt, ist völlig ausgeschlossen?
Ja, das ist völlig ausgeschlossen. Also das hat auch keinen Sinn, weil das Tischtoris hat mal zerschnitten und es bringt auch locker nicht mehr wieder einer dorthin.
Gut, wir kommen so langsam zum Ende. Zeit ging wieder schnell rum. Wir haben noch die Frage vom Wellenbrecher. Der Wellenbrecher hat offensichtlich mit Hoffenheim auch kein so gutes Verhältnis. Und er würde ganz gerne wissen, ob der Verein wirklich Spieler zum Einweihungsspiel nach Sinsheim abstellen wird. Bei Abstellen hört sich auch schon ein bisschen.
Also als erstes muss ich mal ganz offen sagen, Hoffenheim ist natürlich bin ich neidisch auf Hoffenheim. Ich gebe es auch offen und ehrlich zu. Ich hätte auch lieber SV Waldhof Mannheim in der ersten Bundesliga anstatt Hoffenheim, ja. Das wäre doch uns allen lieber. Mir wäre es doch auch lieber, wenn ganz Deutschland über Waldhof Mannheim redet, wie anstatt über Hoffenheim, ja. Aber ist halt einfach so und wir müssen es einfach so annehmen, hinnehmen, ja. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass der Herr Dietmar Hopp uns dank unserem Präsidenten Dr. Mario Nöll auch sehr viel unter die Arme greifen tut. Ja. Sowohl finanziell als auch so, sei es mit Jugendförderzentrum, sei es, wenn wir mal finanziell in der Klemme sind. Der Dietmar Hopp tut schon sehr viel für den Fußball, tut auch sehr viel für eine Region. Ja. Natürlich ist es unser Ziel, dass die Raute mal irgendwann in der Bundesliga ist, aber das geht alles nicht von heute auf morgen, man braucht alles seine Zeit. Und wenn wir müssen einfach unseren Kontakt zu Hoffenheim pflegen, weil ich denke, das hat auch was mit Respekt zu tun, das hat auch was mit Danke zu tun, ja, weil die haben uns und letztendlich auch das Jugendförderzentrum dort ohne einen Cent von uns zu nehmen hingebaut. Durch diese ganze Gelegenheiten haben wir auch die sozialen Aspekte für unsere Jugendspieler. Wir können Jugendspieler ausbilden. Wir haben eine Jugendmannschaft, ja, Mannschaften und deswegen. Sehe ich die Sache nicht so dramatisch wie der Wellenbrecher, aber ich kann es auch irgendwo nachvollziehen.
Ja, und wie sieht's aus? Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Das heißt, die machen
eine Regionalauswahl zu dieser Eröffnung und da müssen Spieler von Sandhausen, von Waldhof Mannheim, von Heidelberg Kirchheim oder wen auch immer, das Rhein-Neckar halt Spieler abgeben. Und für das Eröffnungsspiel.
Müssen hat sich gerade seltsam
angehört. Also müssen, sollten, ja. Also nicht müssen, sollten, ja. Entschuldigung.
Ja, nicht. Gut, also alles
in allem. Das war eine Bitte vom Herrn Rotthaus an unseren Präsidenten. Und wenn unser Präsident das so haben will, dann werden wir das auch so tun.
Okay.
Wobei ich das natürlich auch den Präsidenten diesbezüglich voll unterstütze.
Eine vielleicht unangenehme Frage, aber die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass wir spätestens in der Winterpause Probleme haben werden, Spielergehälter zu bezahlen. Was ist an diesem Gerücht dran? Und ich denke, man kann nicht immer davon ausgehen, dass der Herr Hopp irgendwie seinen Geldbeutel aufmachen wird. Wie gedenkt man dem entgegenzuwirken, falls dem so ist?
Ja, genau, deswegen, was sag ich ja, wir intern, wir müssen alle die Ärmel hochkrempeln, aber so dramatisch, wie es jetzt da von Leuten geschildert wird, ist auch nicht, ja. Na klar, sind wir nicht auf Rosen gebettelt, ja, na klar, müssen wir Tag für Tag kämpfen. Oder meinen Sie, das macht uns in der Geschäftsstelle Spaß, da jedem Sponsor da hinterher zu rennen und sagen, zahlt mal dein Geld oder zahlt mal dein Geld oder so, das macht uns auch keinen Spaß. Vor allem unseren Geschäftsführer Andreas Leib schon gar nicht, ja. Aber das ist einfach so und damit müssen wir einfach kämpfen. Wir sind Arbeiterverein und wir arbeiten auch in der Geschäftsstelle und wir geben halt einfach unser Bestes.
Gut, jetzt sind wir schon einigermaßen durch. Ich würde dir gerne noch die Gelegenheit geben, wie ich es auch, als der Herr Nöll da war, irgendwie, da hat es auch gerade gepasst, dass am kommenden Wochenende das Ligaspiel war, dir die Gelegenheit geben, den Leuten da draußen, die zuhören, zu sagen, warum sollen sie denn am Samstag um 14 Uhr ins Karl-Benz-Stadion kommen?
Weil sie uns zu einem wundervollen Sieg begleiten sollen, weil es eine Trotzreaktion von der Mannschaft geben wird. Die Mannschaft ist sich bewusst, dass alles andere als ein Sieg nicht akzeptabel ist. Auf dem Platz müssen 11 Spieler da sein, plus die ganzen Auswechselspieler und plus die Spieler, die auf der Tribüne hocken, die nur für ein Ziel da sind. Und es ist, dass wir unter Aachen aus dem Karl-Benz-Stadion
fegen.
Nicht fegen, aber...
Kicken.
Punkt, Punkt, Punkt.
Gut, das Spiel findet, wie gesagt, am Samstag, den 8.11., das heißt kommenden Samstag um 14 Uhr im Karl-Benz-Stadion statt. Danach haben wir ein Auswärtsspiel die Woche drauf gegen den KSC 2. Dann am 23. spielen wir zu Hause gegen Nürnberg 2, ebenfalls um 14 Uhr, da, dann aber sonntags. Dann findet am 29.11. die Partie in Pfullendorf statt und dann hört ihr uns wieder am 3.12. um 20 Uhr, wie jeden ersten Mittwoch im Monat, Doppelpass live on air. Kenan, hat viel Spaß gemacht mit dir heute Abend.
Hi, ich möchte mich hier nochmal an dieser Stelle auch bei euch bedanken für die Einladung. Die Nähe zu unseren Fans werden wir, solange ich da auch was zu sagen habe, werden wir immer suchen und uns auch voll unterstützen. Und ich hoffe auch auf eure Unterstützung, auch in Zukunft. Und nur wenn wir an einen Strang ziehen, wenn wir hier alle, wir drei, wir vier, wir fünf und die ganzen Zuschauer, die ganzen Mitglieder und die ganzen Waldo-Fans, die ganze Waldo-Familie mitzieht, ja, dann haben wir auch die Chance, wieder dorthin zu gehen, wo der SV Waldhof Mannheim hingehört. Und es ist...
Mindestens in die dritte Liga.
Ja, das ist...
Gern.
Noch höher.
Okay. Umso höher, umso besser. Ja. Aber Ivo, da fällt mir gerade mal auf. Also der Ivo hat sich nämlich bei der nächsten Sendung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Trainer gewünscht, oder? War das so, Ivo?
Ja, wünschen darf man ja.
Ja, ja, genau. Und jetzt
soll ich jetzt zusagen, den Trainer, oder?
Ja, du, also wenn du das kannst, dann kannst du schon gerne mal zusagen, aber mir ist gerade aufgefallen.
Gut,
also,
dann sage ich den Trainer zu.
Ah, super. Das hört man natürlich echt gerne. Da muss man echt sagen, wir spielen gegen Nürnberg, gegen Pfullendorf. Danach ist also schon eine Standortbestimmung möglich. Da haben wir jetzt auch ein paar harte Brocken.
Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken. Harte Brocken sind mir und fertig aus.
Balsam auf meine Seele. Ja gut.
Wir müssen unser eigenes Ding durchziehen, fertig aus.
Wir bedanken uns bei Kenan und natürlich auch bei euch. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. Der Bernhard, der quengelt schon wieder und drängelt. Könnt auch mal wieder zum Friseur, Bernhard, ich dich so sehe von da unten. Ja, bis zum nächsten Mal.
Genau, und am Mikrofon waren der Dash.
Der Ivo.
Kenan.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.